Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 10. Dezember 2024. Ich wünsche Ihnen weiterhin schon jetzt und nach wie vor eine wunderbare Adventszeit. Und in der Adventszeit gibt es ja Adventskalender und ein besonders interessanter Adventskalender liegt jetzt vor mir. Und zwar ist das der Adventskalender als Weihnachtskarte hier versendet des Schweizerischen Roten Kreuzes. Und wenn Sie dort die Türchen öffnen, ist an jedem Tag ein Leitsatz des SRK dabei. Und am 1. Dezember lautet der Slogan, lautet das Motto Neutralität. Neutralität, der wichtigste, der zentrale, der erstdezembrige Adventskalender-Grundsatz des Schweizerischen Roten Kreuzes, die Neutralität. Und das sollte auch im Adventskalender der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu finden sein. Zweitens, Unparteilichkeit. Ja, das gehört natürlich zusammen. Nicht Partei ergreifen. Und das haben die Verbieger, Verbeuler und Zertrümmerer der Neutralität nicht verinnerlicht. Sie sagen, ja, wir können natürlich auch neutral sein, wenn wir Partei ergreifen. Nein, das geht nicht. Neutralität heißt eben unparteiisch sein. Also die Unparteilichkeit ist ein Bestandteil, ist eine sozusagen praktische Konsequenz der Neutralität. Vielleicht könnte man auch von einer Simultanübersetzung sprechen. Neutralität und Unparteilichkeit, die beiden Grundsätze hier des Schweizerischen Roten Kreuzes. Wunderbar, eine tolle Idee und plastisch führt einem dies vor Augen, wo die Schweiz eben ihren Kurs verloren hat. Ein Blick in die Medien, ein Blick in die Zeitungen, Freude, Angst und Hoffnung nach Diktatorensturz und bereits treten die Auguren und Interpreten auf, die sagen, hat Putin ganz genau hingeschaut in Syrien. Immer aufpassen beim Vergleich mit Ländern mit unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Herkunftstraditionen. Keine voreiligen Schlüsse. Auferstehung von Notre Dame, nach wie vor ein großes Thema in den Medien und dort natürlich die Präsenz des amerikanischen Präsidenten in spe, Donald Trump, der, ich möchte das mit Rückgriff auf die gestrige Sendung noch einmal unterstreichen, möglicherweise in Probleme hineinläuft mit seinen Helfern, den Unternehmern Elon Musk, dem Vivek Ramaswamy und, eben diesen neuen Mann, den ich gestern noch erwähnt habe, aus der Hedgefonds-Szene, Grossinvestor. Das sind ja keine Minister, das heißt, die können weiterhin ihre Firmen führen, aber gleichzeitig auch in der Unternehmung präsent sein. Und das sind schon auch schummrige Praktiken, so sehr mir ja die Präsenz von Unternehmern in der Politik sympathisch ist. Aber stellen Sie sich mal vor, auf der linken Seite, was da die Rechten sagen würden, wenn jetzt ein SP-Bundesrat zum Beispiel in seinem Umfeld NGO-Vertreter in Regierungsstellen, nicht Ministerstellen, aber quasi als Unterstützer, als Helfer, als Beauftragte der Regierung installieren würde, damit die dann in der Verwaltung gewissermaßen bestimmte Aufgaben übernehmen. Das gäbe natürlich einen riesen Protest von der rechten Seite aufgrund von Interessenskonflikten. Und das ist auch in den Vereinigten Staaten von Amerika zu befürchten. Wenn also Milliardäre, die ihre Firmen nicht ruhen lassen, die sozusagen ihre Firmenanteile nicht abstoßen, wenn die dann gleichzeitig in der Regierung tätig sind, das kann meines Erachtens auf Dauer nicht gut gehen. Und wenn wir nur schon uns vor Augen führen, Donald Trump tritt für die fossilen Brennstoffe ein. Er sagt Drill, 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 Baby Drill, also immer mehr bohren. Und Elon Musk profitiert indirekt von Subventionen für Elektroautos. Da kann man sich ja vorstellen, wie das Ganze ausgehen wird. Dann noch eine Nachlese zu dem FDP, zur Grablegung der Schweiz durch die FDP. Jetzt am Beispiel dieses Rahmenabkommens, dieses Kolonialabkommens. Da habe ich Ihnen gestern erzählt, dass eben die Bundesrätin Karin Keller-Sutter zusammen mit ihrem Kollegen Cassis für die institutionelle Unterwerfung der Schweiz unter die EU eintreten. 5-2 das Mehrheitsverhältnis gegen die SVP in dieser Frage. Die SVP, die sich ja nicht nur gegen dieses Rahmenabkommen, gegen diesen Kolonialvertrag engagiert, sondern auch dafür, dass es neben dem Volksmeer auch ein Ständemeer gibt. Denn in der Volksabstimmung ist ja noch nicht entschieden. Der Bundesrat möchte das einfach am liebsten ans Parlament und dann das Parlament das ans Volk abschieben. Und dies ohne Ständemeer, weil man hofft, dass die Städte, die linksgrünen Städte und die Bevölkerungszentren in der Schweiz dann hier den Schalmeien der Europäischen Union folgen werden, auch sehr viele Eingebürgerte, die da entsprechend nicht dieses Bewusstsein der direkten Demokratie mitbringen. Es gibt natürlich auch andere, es gibt auch viele Neoschweizer, die ein sehr betontes, prononciertes schweizerisches Verständnis haben, aber viele, vor allem auch aus Deutschland, die haben halt verständlich aus ihrer Herkunft ein ganz anderes Verhältnis zur EU. Und da ist schon die Gefahr, dass eben die Wählerschaft etwas anders zusammengesetzt, vor allem wenn man dann auf die bevölkerungsreichen Zentren allein abstellt, dass das dann zugunsten der EU ausgeht, so eine Abstimmung. Und deshalb möchten sie in Bern nicht, dass man das Ständemeer hat. Das ist auch eine große Problematik und die FDP ist ja auch bei diesem Zentralismus dabei. Und ich glaube, man muss hier in dieser Hinsicht noch etwas vergegenwärtigen. Und zwar ist die FDP bei allen Verdiensten, die sie um die Schweiz natürlich hat, ist die FDP nie die Partei der direkten Demokratie gewesen. Die FDP, ich habe das gestern gesagt, hat den Bundesstaat aus der Taufe gehoben gewissermaßen. Sie hat diesen Bundesstaat installiert, aber eben nicht mit der direkten Demokratie in heutiger Form. Und prominenteste FDPler waren ja Gegner der direkten Demokratie, allem voran der Alfred Escher, der große Baron, der Eisenbahnbaron aus dem Kanton Zürich, der dezidiert gegen diese Art der Beteiligung des Volks sich engagierte. Und es brauchte da eben den Widerstand der Demokraten aus Winterthur kommend, um da diesen elitären Demokratismus oder diese Demokratur-Allüren da der Freisinnigen zu brechen. Also die FDP war nie eine Partei der Volksrechte, der direkten Demokratie. Es gab und es gibt natürlich in der FDP Vertreter der Volksrechte, der direkten Demokratie. Und bei Sonntagsreden würden sich auch all jene für die direkte Demokratie aussprechen, die sie jetzt beerdigen durch diesen Rahmenabkommen oder durch dieses Rahmenabkommen beziehungsweise beerdigen wollen. Aber von ihrer ganzen Tradition her, und da merken sie eben diesen etwas elitären Anspruch der Freisinnigen, ist eben die FDP keine Partei der direkten Demokratie. Dann ist mir ein Interview aufgefallen mit Sarah Akanji. Sie kämpfte erfolgreich für mehr Bundesgeld für die Frauen-EM 2025. Die Männer sollen für uns kein Vorbild sein. Ja, es ertönt jetzt der Ruf, man möge den Frauenfußball und die Frauenfußballer genauso gut bezahlen wie die Männerfußballer. Und es sei doch ein Skandal, wenn ein Boxer, der noch nicht zu den intelligentesten gehörte, aber doch 20 Millionen kassiert für einen Boxkampf. Das ist so die Argumentation dieser linken Salärgleichsteller im Sport. Nun, dazu ist Folgendes zu sagen, mag ja stimmen, dass da nicht jeder Boxer der intelligenteste ist, der da 20 Millionen oder noch mehr kassiert für einen Kampf. Aber das ist der Markt, das ist die Nachfrage. Und es bleibt eine Tatsache, dass mehr Leute Männerfußball schauen wollen als Frauenfußball. Das ist eine Markttatsache. Und dass nun eben auch im Sport dieses antimarktwirtschaftliche Denken auf dem Vormarsch ist und in unseren Zeitungen auch noch propagiert wird, zeigt, wie sehr eben unsere Medien auf der linken Schiene unterwegs sind, beziehungsweise auf dem rechten, auf dem marktwirtschaftlichen Auge blind. Große Solidarität mit betroffenen Mieten in drei Zürcher Sugus-Wohnblöcken. Hunderte demonstrieren gegen Herzloskündigungen. Darüber habe ich gestern gesprochen, aus der Perspektive jetzt auch mal der Vermieter, die hier ihr Eigentum beanspruchen. Und dagegen natürlich Mieter, die von verbilligtem Wohnraum profitieren, davon auszugehen scheinen, dass sie hier gewissermaßen ein Menschenrecht in Anspruch nehmen. Das ist nicht der Fall. Auf der anderen Seite muss aber auch ebenso deutlich gesagt werden, es ist natürlich auch eine Dummheit erster Güte, in der Vorweihnachtszeit auf diese ruppige Art und Weise die Mieter rauszuschmeißen. Das muss man auch einmal ganz deutlich sagen, das habe ich gestern nicht betont, das möchte ich hier nachholen, dass man also auf so kurze Frist vor Weihnachten Mieter rausschmeißt, das ist ein Verhalten, für das viele kein Verständnis haben, auch die nicht, die für das Recht auf Eigentum eintreten. Und dass der Hauseigentümerverband sich bis jetzt sehr diskret zu diesen Vorgängen äußert und sich da nicht auf die Seite der Eigentümerin geschlagen hat, das lässt auch tief blicken. Das lässt eben auch den Schluss zu, dass man da nicht so Freude hat. Also mit dieser Aktion tut natürlich auch diese Vermieterin, diese Eigentümerin der Sache, der Hauseigentümerin der Stadt Zürich überhaupt keinen Dienst. Im Gegenteil, sie leistet da einen Bärendienst, denn das geht nicht. Wie soll man innerhalb von 3 Monaten auf dem angespannten Zürcher Wohnungsmarkt eine Wohnung finden, in entsprechend zentraler Lage und dies dann auch noch als Hiobsbotschaft vor Weihnachten in die Häuser geschickt? Das lässt schon jedes Fingerspitzengefühl und auch ja jede Verantwortung gegenüber diesen Mietern vermissen, die nun gewissermaßen von heute auf morgen vor vollendete Tatsachen gestellt werden sollen. So gesehen, ich bin ein Befürworter des Eigentums und ich finde, dass in der Stadt Zürich zum Teil der Mieterschutz überbordet, aber das hier ist ein Beispiel, wo man sagen muss, da haben die Mieterschützer für einmal recht und auch diese Demonstranten, das habe ich gestern zu wenig betont, das muss nachgeholt werden. Außerdem habe ich vielleicht einen Fehler eingestreut. Meines Erachtens sind diese Sugusshäuser auf dem ehemaligen Wohlgrottareal errichtet worden, aber ich glaube, das stimmt nicht. Auf dem ehemaligen Wohlgrottareal in unmittelbarer Nähe dieser Sugusshäuser ist heute ein gesichtsloser Neubau zu sehen, so wird er zumindest geschildert in den entsprechenden Internet-Recherche-Portalen. Bitte also um Verzeihung für diesen Fehler, der mir da mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit unterlaufen ist. Dann noch eine interessante Facette hier. Ein Gespräch im Blick habe ich das entdeckt. Bischof Joseph Bonnemain beantwortet Fragen der Bevölkerung und vorab jene von Blick. Der Bischof des Bistums Chur, der Joseph Bonnemain, der sich da lächelnd ablichten lässt, sagt hier oder wird zitiert, Sex ist das größte Geschenk Gottes an uns Menschen. Und da muss ich dem Herrn Bischof mit allem Respekt widersprechen. Nein, Sex ist nicht das größte Geschenk Gottes an uns Menschen, sondern das Leben ist das größte Geschenk Gottes an uns Menschen. Und diese sexzentrierte Sicht eines Bischofs, die befremdet mich ein bisschen, denn was sagt dann der Herr Bischof zu jenen Leuten, die keinen Sex mehr haben, vielleicht weil sie eine Prostataerkrankung hatten, Männer beispielsweise, oder auch aus anderen Gründen, Menschen, die sich entschieden haben, keinen Sex zu haben, die verzichten also auf das größte Geschenk, das ihnen Gottes gegeben hat. Also da klingt für mich ein Hedonismus durch. Eine genießerische Mentalität, die man ja nicht in dem Sinn per se schlecht finden muss. Aber als größtes Geschenk Gottes, nein, Herr Bischof Bonnemain, das ist nicht der Sex, das ist das Leben, das ist die Existenz schlechthin. Also die Tatsache, dass wir Menschen in unserer durchschlagenden Winzigkeit hineingestellt sind in diese unfassbare Unendlichkeit des Universums und noch etwas philosophischer ausgedrückt, dass unsere Zeitlichkeit, unsere Vergänglichkeit immer wieder mit Gottes Ewigkeit kontrastiert. Und diese Ewigkeit, die ja repräsentiert wird durch Gott, ist doch so viel größer als das, was das Sexuelle, so wichtig es ist, allein umfasst und umspannt und sozusagen Gottes größte Gabe auf den emotional befeuerten Austausch von Körpersäften zu reduzieren. Nein, ich glaube, da liegt unser geschätzter Herr Bischof theologisch vollkommen falsch. Das ist nicht sozusagen die, würde ich mal sagen, adäquate Auslegung dessen, was uns an Offenbarungsschriften hier vorliegt. Ja, meine Damen und Herren, dies fürs Erste einmal die wichtigsten Nachrichten des Tages. Vergessen Sie nicht, am nächsten Donnerstag haben wir ab 17 Uhr wieder den Livestream input@weltwoche.ch. Schicken Sie uns Ihre Fragen und Sie können dann auch mit uns ins Gespräch kommen. Ich freue mich, wir werden wieder Zuschauer haben, mit denen wir direkt Fragen beantworten. Sie können auch einschicken, wir werden verschiedenste Anregungen, auch kritische Punkte einbringen. Ganz, ganz herzlichen Dank, wenn Sie da dabei sind. Am nächsten Donnerstag ab 17 Uhr der große Weltwoche-Livestream. Und mit dieser Voranzeige verabschiede ich mich fürs Erste und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und verpassen Sie nicht die internationale Ausgabe gleich im Anschluss.